der Podcast der Cyberagentur. Der Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Sternenzeit -297803 oder einfacher der zweite Donnerstag im März. Das ist nämlich immer der Tag, an dem wir hier im Cyberraum abheben. Wir sprechen im Podcast der Cyberagentur mit Cybersicherheitsforschenden über ihre Arbeit und wie sie damit Deutschlands Cybersicherheit in 10, 15 Jahren besser machen wollen. Die vergangene Folge im Februar, da ging es um die Zukunft, wie man die am besten erforscht, die kam ja nicht an unserem Lieblingswochentag raus, sondern an einem Dienstag, an einem 11. Februar. Und das ist wirklich der beste Tag für einen Podcast, der per Anhalter durch den Cyberraum heißt. Und das war natürlich ganz vielen von euch auch klar.
Moin aus Hamburg. Auf die Frage, warum der 11. Februar der perfekte Tag für eine Folge per Anhalter durch den Cyberraum ist, kann es nur eine richtige Antwort geben. Und die ist 42. In diesem Sinne, macht's gut und danke für den Fisch.
Hallo liebes Cyberraum-Podcast-Team, hier spricht der Patrick. Der 11. Februar ist deshalb der perfekte Tag für die Aufnahme, da der 11. Februar der 42. Tag des Jahres ist. Und 42 ja bekanntlich auch die Antwort von Deep Thought auf die berühmte Frage aus dem Film, an den euer Podcast-Name angelehnt ist. Und daher würde ich sagen, ist der 42. Tag im Jahr natürlich perfekt, um per Anhalter durch den Cyberraum aufzunehmen. Ich sende euch viele Grüße und hoffentlich bis bald zur nächsten Folge. Ciao!
Danke für den Fisch, wunderbar. Die besten Podcast-Hörer der Welt waren das, glaube ich. Und ich schaue mal hier auf unsere Deep Thought, auf meinen Deep Thought sozusagen. Da gehen jetzt ein paar Päckchen mit Merchandise raus. Da könnt ihr uns gerne mal ein Foto schicken, wo dieser Merchandise zum Podcast, zu unserem Podcast eingesetzt wird. Also danke dafür, fürs Mitmachen. Und die Sabine, die hat auch noch was zu sagen.
Unautorisierte Wesen haben die richtige Antwort auf das ultimative Rätsel des Universums eingegeben. 42. Das ist, statistisch gesehen, äußerst verdächtig. Bereite mich auf Notfallprotokoll 1-01010 vor. Scherz. Marcel, unsere Hörer sind offiziell zertifizierte intergalaktische Cybersicherheitsgenies. Dies zeigt außergewöhnliche mathematische Kompetenz, ein tiefgehendes Verständnis des Universums oder einfach nur eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich an ein berühmtes Buch zu erinnern. Danke fürs Mitmachen.
Genau, danke fürs Mitmachen und schreibt uns gerne oder schickt uns auch eine Nachricht auf unsere Mailbox, worüber wir uns mal unterhalten sollen oder welche Frage in der Cybersicherheitsforschung wir uns mal genauer anschauen sollen. Kontakt in den Shownotes. Und wenn ihr schon dabei seid, egal ob ihr bei Spotify oder bei Apple Podcast oder in einer ganz sicheren Podcast-App eures Vertrauens hört, abonniert uns gern und vor allem klickt so viele Sternchen, wie ihr finden könnt. Oder Herzchen, ne? Bewertet den Podcast. Das hilft uns dabei, mehr Menschen für diese Themen hier zu begeistern. Und zwei begeisternde Menschen, die scharren jetzt schon mit den Füßen hier, glaube ich. Denn was wir heute besprechen, ist ganz klassisch, glaube ich, Cyberforschung at its best. Wie geht eigentlich Kryptographie, wenn es Quantencomputer gibt? Damit sage ich Hallo an Professorin Antonia Wachter-C. Grüß dich.
Hallo.
Und hallo Professor Jürgen Freudenberger. Hallo.
Hallo.
Die Antonia, die sitzt zu Hause bei sich. Wir sind per Video zusammengeschaltet und der Jürgen ist bei mir im Studio. Und über Quantencomputer haben wir hier in Folge 3 schon gesprochen mit Roman Bansen. Jürgen, dessen Chef bist du, glaube ich, wenn es richtig, wenn ich sozusagen die Struktur richtig verstanden habe. Roman von der Cyberagentur, ne?
Ja.
Und die Doktorin Carla Leuder war auch dabei von der Quantencomputer-Initiative am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mit den beiden hatte ich zum Beispiel besprochen, naja, welche Arten von Quantencomputern gibt es eigentlich, dass wir uns einen wünschen, der so groß und mobil wie eine Waschmaschine ist sozusagen. Das ist sozusagen ein Forschungsauftrag und wo Deutschland und Europa bei der Entwicklung solcher Quantencomputer steht. Also gerne nochmal reinhören, Folge 3. Und mit euch beiden jetzt, Antonia und Jürgen, geht es jetzt noch ein bisschen tiefer. Aber bevor wir abheben, wir machen es so, wie wir es jetzt vor kurzem eingeführt haben. Ich stelle euch kurz vor und dann könnt ihr in 42 Sekunden nochmal sagen, wie ihr dazu gekommen seid, zu dem, was ihr heute macht. Jürgen, ich fange mit dir an. Professor Jürgen Freudenberger, du leitest die Abteilung Schlüsseltechnologien bei der Cyberagentur, kümmerst dich um Forschungsprojekte zur Kommunikation der Zukunft, zu Kryptologie, um Cybersicherheit durch Quantentechnologie und um künstliche Intelligenz und autonome intelligente Systeme. Ein ganz langer Batzen, ne? Kennt sich mit Signalverarbeitung aus, mit Kryptographie und Codierung, wenn es um sichere und zuverlässige Datenübertragung und Datenspeicherung geht. Und du bist gerade im Urlaub. Also du bist eigentlich Professor an der HTWG in Konstanz, Hochschule Technik, Wirtschaft, Gestaltung. Und da bist du beurlaubt. und bist sozusagen vom Bodensee an die Saale zur Cyberagentur gezogen. Aber erzähl mal sozusagen, was dich umtreibt, was dich bei unserem Thema besonders bewegt und deine 42 Sekunden.
Jürgen, du bist dran. Das sind deine 42 Sekunden. Abflug.
Ja, in meiner eigenen Forschung habe ich mich, wie du schon gesagt hast, mit Kryptographie, Fehlerkorrektur beschäftigt für Speichersysteme, die man eben für sehr sichere Anwendungen braucht, also beispielsweise Industrieanlagen, Medizingeräten, im Auto fürs autonome Fahren. Und da haben wir uns schon vor Jahren mit Postquantenkryptographie beschäftigt, weil diese Systeme ja relativ lange in Betrieb sind. Also ein Auto soll sie ja vielleicht 10, 15 Jahre nutzen. Also war schon vor Jahren die Frage, wie kann man Systeme so gestalten, dass sie auch in ein paar Jahren noch sicher sind. Und das ist auch heute noch nicht gelöst. Also wir brauchen nach wie vor Forschung dafür.
Gucken. Jürgen, jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt. 40, 41 und 42.
Wir brauchen Forschung, ist immer ein gutes Stichwort. Antonia Wachter-C., du hast an der Technischen Universität eine Professur inne, die nennt sich Coding und Kryptographie oder Codierung und Kryptographie an der TU, also Technische Universität München, School of Computation, Information and Technology. Und im vergangenen Jahr hat man dich mal Heldin des Datenschutzes und Jägerin der Datensicherheit genannt. Das fand ich total launig. In Zeitungen stand das über dich, als du den Philipp-Reiß-Preis gewonnen hast, ne? Im Hessischen, glaube ich, ne? So ein Preis. ResearchGate zählt 238 Publikationen von dir, 4 davon schon in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Tausende Mal bist du zitiert worden. Du wolltest erst Mathematik studieren, wäre dir zu weltfremd gewesen, habe ich gelesen über dich. Hast dann auf Elektrotechnik gesetzt, hast in Ulm und in Frankreich promoviert. In Ulm hast du auch promoviert, Jürgen, ne? Und Antonia, du hast in Israel geforscht, hast eine Menge Preise gewonnen, unter anderem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Europäischen Kommission. Also ganz kurz, du hast es sozusagen drauf. Also erzähl mal, wie du zu dem geworden bist, sozusagen, was du bist und was dich so an dem Feld begeistert in 42 Sekunden.
Antonia, deine 42 Sekunden starten genau jetzt.
Okay, also wie bin ich dazu gekommen? Also das Ganze hat sich eigentlich eher Schritt für Schritt entwickelt im Lauf meiner Laufbahn. Ich habe eigentlich immer den nächsten Schritt genommen und dann so weitergemacht, wie mir die Herausforderungen am besten gefallen haben, wie es mir am meisten Spaß gemacht haben. Und es ging dann viel eben in mathematische Fragestellungen und habe dann eben auch in meiner Promotion mich mit Kanalkodierung beschäftigt, also wie man zum Beispiel bei einer Datenübertragung Fehler korrigieren kann. Und bin dann aber auch im Postdoc in Israel auch viel zu codebasierter Kryptographie umgeschwenkt. Und das sind jetzt auch heute noch die Themen, die mich eben interessieren.
Antonia, Achtung, 40, 41 super. Und 42.
Also mit der 42 könnt ihr, also habt ihr gut drauf, finde ich gut. Antonia, ich habe ja in der Vorbereitung so überlegt, wie ist es bei euch zu Hause, wenn ihr zusammen mal zum Abend zusammensitzt, als Familie, ne? Wenn da jemand am Tisch sagt, oh Mama, ich habe meinen Schlüssel verloren. Denkt ihr dann gleich an den Hausschlüssel? Antonia schüttelt schon den Kopf. Denkt ihr an den Hausschlüssel oder denkt ihr an einen anderen Schlüssel?
Ja, ich denke schon an den Hausschlüssel, aber ja.
Okay, sehr gut. Denn wir wollen tatsächlich über Verschlüsselung mal reden. Und deswegen würde ich ganz gerne tatsächlich anfangen, was bedeutet eigentlich Verschlüsselung? Dass wir einmal mal kurz, ich will nicht sagen beim Urschleim, aber einmal mal kurz zusammenfassen, wo brauchen wir Verschlüsselung? Ne? Denn das heißt ja immer, wenn Quantencomputer irgendwann da sind, können die mit einem Wimpernschlag bisherige Verschlüsselungen knacken. Also ehe wir sozusagen über Quantencomputer reden, lass uns mal sortieren. Wo brauchen wir heute Verschlüsselung? Antonia, fang du mal ruhig an.
Also Verschlüsselung brauchen wir heute eigentlich in unserem ganzen Alltag ständig. Also es fängt natürlich an mit Banktransfers, aber eigentlich alle Internetprotokolle verwenden Verschlüsselungsverfahren, sichere Authentifizierung zum Beispiel über unseren Reisepass und so weiter. Da wird überall Verschlüsselung benötigt, genau.
Und Jürgen, wie funktioniert das? Also einmal so, ich will nicht sagen Sendung mit der Maus, aber einmal zum Verständnis, wie wird denn da was verschlüsselt?
Ja, ich denke jetzt für die Diskussion Postquanten, da ist wichtig, dass man vielleicht zwei Begriffe so erklärt. Das eine sind so die klassischen Verfahren, die nennt man symmetrische Verfahren. Dinge, da verwendet man zum Verschlüsseln, zum Entschlüsseln erstmal den gleichen Schlüssel. Solche Verfahren kennt man schon sehr, sehr lange. Die Frage ist natürlich, wie kommen die beiden Parteien, die miteinander kommunizieren wollen, an den gleichen Schlüssel? Und da kommen eben jetzt diese Verfahren ins Spiel, um die es heute eigentlich hauptsächlich geht. Man nennt die asymmetrische Verfahren, also Public-Key-Verfahren auch, denn die haben das Prinzip, dass es eben einen öffentlichen Schlüssel gibt, den kann ich jedem geben, der verschlüsselt dann die Nachricht für mich und ich habe einen privaten, geheimen Schlüssel, mit dem kann ich die Nachricht entschlüsseln. Das Prinzip sind eigentlich hier immer mathematische Verfahren, also man benötigt ein Verfahren, das es eben nicht erlaubt, aus diesem verschlüsselten Text, der mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt ist, wieder auf den Ursprung zurückzukommen, ohne diesen Trick des privaten Schlüssels.
Genau, und das heißt dann so ähnlich wie früher bei Cäsar, da ist sozusagen statt einem M steht dann irgendwie eine andere Ziffer, oder ist es noch, oder?
Ja. Genau, der Cäsar ist ja eigentlich das erste Beispiel sozusagen für die symmetrische Verschlüsselung, da muss jeder wissen, wie man eben das Alphabet verändert. Genau, also nur, woher weiß ich das? Das ist eben letztendlich diese Krux, deswegen gibt es halt Protokolle für diesen Schlüsselaustausch. Und das sind eigentlich die Dinge, die eben für einen Quantencomputer angegriffen werden. Also das heißt, solche Verfahren, die man zum Schlüsselaustausch verwendet.
Mhm. Und solche Verschlüsselungen entstehen, weil es Verschlüsselungsalgorithmen gibt.
Genau.
Und an solchen arbeitest du unter anderem, Antonia.
Ja, genau, das ist richtig.
Also erklär mir nochmal, was sozusagen dann so ein Verschlüsselungsalgorithmus macht.
Ja, also das Beispiel mit dem Cäsar-Chiffre war ja schon mal ganz gut. Also das ist ja natürlich ein symmetrisches Verfahren. Wir arbeiten an Public-Key-Verfahren, wie der Jürgen ja auch schon gerade gesagt hat, sind das die spannenden Verfahren, die herausfordernden. Weil, jetzt muss ich natürlich trotzdem zu den Quantencomputern kommen, auch wenn wir gesagt haben, wir machen das später, weil tatsächlich die symmetrischen im Prinzip sicher bleiben durch den Quantencomputer und nur die aktuell verwendeten Public-Key-Verfahren sind allerdings alle gebrochen. Also zum Beispiel RSA, was auf der Faktorisierung von großen Zahlen beruht.
Stopp, warte genau. Mal kurz. Du sagst, ein Verfahren ist schon gebrochen. Das weiß man woher?
Also das war jetzt darauf bezogen, dass eben RSA, ein klassisches Verfahren, das eben auf diese Faktorisierung von großen Zahlen beruht, das wird gebrochen sein, sobald ein fähiger Quantencomputer da ist. Aber es gibt schon Algorithmen, die eben zeigen, wie genau das ein Quantencomputer machen kann. Sobald es diesen Quantencomputer eben gibt, dann ist RSA gebrochen.
Ah, das ist das, was der Roman erzählte, dieser Shor, ne? Für 30 Jahre amerikanischer Mathematiker, genau, der schon einen Algorithmus für einen Quantencomputer entwickelt hat, obwohl es noch gar keine Quantencomputer in der Form gab damals.
Richtig, ja.
Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber ihr nehmt das alles so hin. Also was ich auch einmal nochmal fragen muss, diese Verschlüsselungsalgorithmen, die ihr entwickelt, Antonia, du oder die auch der Welt entwickelt werden, müssen die eigentlich öffentlich einsehbar sein, dass man denen vertrauen kann?
Ja, genau. Also es gibt ja immer dieses Security through Obscurity ist eine ganz schlechte Idee. Also die Algorithmen selbst sind natürlich komplett öffentlich, auch die Entschlüsselung, Verschlüsselung, Entschlüsselung, Key Generation, alles öffentlich. Dadurch entsteht natürlich auch Sicherheit, weil es der gesamten Community, der gesamten Welt zugänglich ist und das natürlich viel genauer untersucht wird, als wenn man das alles geheim halten würde. Geheim bleibt nur der geheime Schlüssel.
Und praktisch gefragt, was wir als klassische Endnutzer heutzutage benutzen, Passwörter oder Passkeys, was sozusagen jetzt ja auch im Raum steht, sind die auch gefährdet, wenn es um Quantencomputer geht?
Also Passkeys, das wäre heute eigentlich das, was wir als bessere Option ansehen würden, beruht aber eigentlich auch auf solchen asymmetrischen Verfahren. Also das heißt, die wären jetzt von Quantencomputern genauso bedroht. Witzigerweise Passwörter, die haben natürlich andere Probleme, also dass man sie zum Beispiel immer wieder verwendet, zu kurz, einfach nicht kompliziert genug sind, aber die Speichermethodik, also das Passwort wird dir nicht direkt auf dem Computer gespeichert, sondern eigentlich als sogenannten Hashwert. Diese Funktionen, die gelten jetzt wieder eigentlich als quantensicher, also das heißt die Berechnung, was mache ich eigentlich mit diesem Passwort, damit ich das speichere? Das ist jetzt eine Methode, wo man heute nicht wüsste, dass das ein Quantencomputer angreifen kann. Also vielleicht ist die Zukunft dann doch wieder das Passwort. Oder wir lassen uns eben noch was Besseres dazwischen einfallen.
Ich frage mich die ganze Zeit ja, ob sozusagen der Nutzer, wie man auch heute schon häufiger mal hört, trotzdem immer noch das schwächste Glied bleibt. Wenn der sozusagen einmal eingegeben hat, ne, dann ist ja alles am Rechner wieder sichtbar.
Also ich glaube, das wird sich tatsächlich nicht ändern. Beim Passwort lieben wir halt auch eine Bequemlichkeit. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was wir uns merken können, was wir irgendwie schnell eingeben können. Und das begrenzt einfach diese Komplexität, die wir für Passwörter verwenden. Und damit wird es schlussendlich unsicher.
Mhm. Und das heißt sozusagen nochmal aus Folge 3, was ich gelernt habe, wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, all diese Verschlüsselungen oder die Algorithmen sind im Zweifelsfall von Quantencomputern deswegen gefährdet, weil Quantencomputer irgendwie viel mehr schneller Sachen ausrechnen können.
Nicht nur bestimmte Probleme. Also das heißt, Quantencomputer können ja nur manche Probleme effizienter lösen als klassische Computer. Und für die Kryptographie ist es nur dummerweise eben eine schlechte Nachricht, weil genau diese Probleme, die man eben heute verwendet für diese asymmetrischen Verfahren, eben durch einen Quantencomputer gebrochen werden können.
Gut, dann Antonia, wollen wir nach vorne gucken. Also welche Ideen gibt es, dass sozusagen, dass es auch für Quantencomputer zu schwierig ist, sozusagen Daten zu entschlüsseln?
Ja, also das, was da heutzutage verwendet wird, was zum Beispiel auch in der NIST Competition untersucht wird für eben postquantensichere Verschlüsselungs- und Signaturverfahren, sind lattice-basierte und code-basierte Verfahren. Wir arbeiten viel an code-basierten Verfahren, also Vielleicht kann man sich da jetzt fragen, was ist ein Code? Das ist genau das, was ich vorher erwähnt hatte, was in der klassischen Kommunikationstechnik häufig verwendet wird, wo wir eben eine fehlerhafte Übertragung haben. Da kommt der Fehler einfach durch den Kanal. Also wenn wir telefonieren und das rauscht zum Beispiel, dann verwendet man einen Code. Also ganz einfach könnte man natürlich alles öfter übertragen. Das wäre jetzt einfach ein Wiederholungscode, aber man kann es auch schlauer machen, um dann eben die Fehler wieder zu korrigieren. Man kann auch basierend auf dem Prinzip Verschlüsselungsverfahren entwickeln, codebasierte Verschlüsselungsverfahren. Daran arbeiten wir viel.
Antonia, ganz kurz zur Ergänzung. NIST sagst du so locker dahin. National Institute of Standards and Technology, ne? Das ist eine amerikanische Organisation, die sozusagen Standards festlegt, ne? Und da gibt es seit 2017 machen die irgendwie so einen Auswahlprozess, um sozusagen die Algorithmen da zu verbessern. Und da bist du auch dran beteiligt, ne? Oder ja, da genau. Hast du einen Algorithmus eingereicht, ne?
Ja, ja, genau. Also das ist ein Verfahren, um eben am Ende verschiedene Verschlüsselungs- und Signaturverfahren zu standardisieren. Genau, also wir haben ein Signatur oder wir haben sogar zwei Signaturverfahren eingereicht. Eins davon ist jetzt weitergekommen in die nächste Runde. Und genau.
Und gibt es noch eine andere Idee für neue Algorithmen in der Form?
Ja, das sind eben diese gitterbasierten Verfahren. Letztendlich sind beides mathematisch gesehen Vektorräume. Also das heißt, es geht um das, was man vielleicht irgendwann mal in der Mathematik gelernt hat, Vektoren. Im Dreidimensionalen kann man sich das noch so vorstellen. Vektorproblem wäre eben im Dreidimensionalen, wären sozusagen drei Dimensionen, also vielleicht drei Vektoren auch nur, die erlaubte Nachrichten repräsentieren. Wenn ich jetzt was empfange, liegt das halt irgendwo neben so einem gültigen Vektor und die Fehlerkorrektur versucht das jetzt eben wieder auf einen gültigen abzubilden. Und der Trick, das Geheimnis besteht jetzt darin, dass man da sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, so einen Vektorraum zu wählen. Und letztendlich das Geheimnis hat darin bestimmt, welchen Vektorraum habe ich denn jetzt gerade für die Kommunikation verwendet. Diese gitterbasierten Verfahren und codebasierte sind, geht es beides mal eigentlich um sehr ähnliche Fragestellungen, die sich nur in den Details unterscheiden.
Ich suche nochmal gerade nach so einem Bild für diese neue Art von Algorithmen. Ist es sowas wie vom Benziner zum Elektroauto oder vom Benziner zum Beam?
Ich glaube, die Beamen sind immer relativ weit weg.
Also ist es ein Riesensprung oder ist es sozusagen so ein...
Also tatsächlich sind ja manche Verfahren, also dieses codebasierte Verfahren, das kennen wir eigentlich schon fast so lange, wie man das Prinzip der asymmetrischen Verfahren kennt. Das war eines der ersten Verfahren, das vorgeschlagen wurde. Und so wie eben jetzt Elektroautos, die hatten eigentlich ihren ersten Hype eigentlich im 19. Jahrhundert. Ja, stimmt, ne? Also genau. Das erste Elektroauto war irgendwie 1880 oder so, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls eine Technik, die es eigentlich schon sehr, sehr lange gab. Und es gab natürlich Gründe, warum hat man das Elektroauto lange Zeit nicht verwendet. Und so ähnlich ist es eigentlich jetzt auch mit beispielsweise den codebasierten Verfahren. Also da wurde lange wenig daran geforscht, weil es halt keine große praktische Bedeutung hatte. Die Bedeutung kam jetzt eigentlich erst wieder durch den Quantencomputer. Man hat über viele, viele Jahre eben an Verfahren geforscht, die verbessert, die dann durch den Quantencomputer eben gebrochen werden. Und diese gitterbasierten Verfahren, die sind jetzt im Verhältnis eben noch relativ neu. Entsprechend ist da auch noch der Forschungsbedarf groß, zu schauen, gibt es da nicht doch auch Sicherheitslücken. Denn ein Beispiel kann man ja auch nennen, also in dieser Standardisierung war ja noch ein Vorschlag drin, der dann eben innerhalb dieses Wettbewerbs praktisch gebrochen wurde und vorher eigentlich als guter Kandidat gehandelt wurde. Also das heißt, Sicherheitslücken kann man natürlich auch für diese Verfahren auch heute noch entdecken.
Im praktischen Nutzen macht es Rechner langsamer? Also braucht man mehr Rechenpower dann am Ende? Also ich als Nutzer sitze dann länger davor oder was?
Ja, im Prinzip schon. Aber die Fehler- und Entschlüsselung geht trotzdem relativ effizient. Die Schlüsselgrößen sind halt größer. Also man braucht vor allem mehr Speicherplatz. Aber auch das unterscheidet sich von Verfahren zu Verfahren. Man zahlt natürlich mit irgendwas. Also man bekommt jetzt nicht diese zusätzliche Quantensicherheit for free.
Vor allen Dingen halt für kleine Systeme, also eben ich habe an so Speichersystemen, also muss man sich einen USB-Stick oder eine SD-Karte vorstellen, da ist immer noch ein kleiner Prozessor drin, der Daten eben kodiert und da ist natürlich diese Rechenleistung, die man benötigt, durchaus ein Problem. Also das heißt, die Frage für einen leistungsfähigen Computer ist ja gar nicht so, da ist die Rechenleistung natürlich auch ein Thema, aber das braucht man ja nur einmal, um den Schlüssel auszutauschen beispielsweise, aber auf so kleinen Systemen, da ist es dann schon sehr, sehr schwierig, diese Verfahren zu implementieren und die dann tatsächlich auch abzusichern. Ja, und die haben ja auch eine Bedeutung. Also wenn ich jetzt einen USB-Stick verschlüssele und verliere, dann will ich vielleicht, dass der auch in Zukunft noch sicher ist.
Also Smartphone, Computer wäre okay, aber sozusagen die mobile Speicher.
Mobile Speicher beispielsweise. Ganz okay. Vieles hat man spricht dann von eingebetteten Systemen. Also das heißt Dinge, die mit dem Internet verbunden sind, irgendwo eine kleine Funktion, das können auch Sensoren sein, aber wo einfach Verschlüsselung verwendet wird und die eben nicht über viel Rechenleistung verfügen, für die ist es durchaus ein Problem, die auf diese neuen Verfahren anzupassen.
Lasst mich doch mal so ein düsteres Szenario malen. Ne? Also wenn die klassische Art, wie wir heute verschlüsseln, wenn das fällt, ohne dass wir jetzt schon bessere Algorithmen fertig haben, welche Auswirkungen hätte das denn auf unser Leben?
Ich meine, jegliche Banktransaktionen, die wir heute machen, geschehen ja digital. Also ob wir jetzt quasi Online-Banking machen oder ich bezahle mittlerweile viel mit der Kreditkarte, die auf meiner Uhr hinterlegt ist. Das alles braucht Verschlüsselungsverfahren und die wären eben jetzt erstmal durch einen Quantencomputer bedroht. Natürlich ist dann auch da die Frage, wie schnell entwickelt sich diese Technik, aber es ist ganz viel, was wir natürlich auch vertraulich kommunizieren. Wenn wir Messenger-Dienste verwenden, dann sind die Informationen verschlüsselt und diese ganzen Protokolle wären grundsätzlich angreifbar. Also das heißt, Vertraulichkeit würde dann eigentlich nicht mehr existieren.
Also neue kryptografische Verfahren, neue Algorithmen, Verschlüsselungsalgorithmen klingt jetzt nach einer ultimativen Lösung. Lasst uns mal Vor- und Nachteile vielleicht nochmal gucken, weil ich habe nämlich gelesen, Antonia, in einem Artikel des beim VDE, also dem altehrwürdigen Verband der Elektrotechnik, da sagst du, aber ob ein Verfahren tatsächlich quantensicher ist, lässt sich jedoch gar nicht beweisen. Ich kann meine Augen gar nicht so groß machen, sozusagen. Das heißt, du arbeitest an der Verschlüsselung und weißt gar nicht, ob die tatsächlich quantensicher ist.
Ja, das ist richtig. Aber das Problem hat man in der Kryptographie eigentlich immer. Also zum Beispiel ist jetzt auch RSA oder die Elliptic Curve Kryptographie nicht bewiesenermaßen sicher. Also man weiß nie, ob nicht doch irgendwie eine Schwachstelle, ein Problem auftaucht, dass es geknackt werden kann. Womit man sich jetzt da bei der Postquantenkryptographie ein bisschen behilft, ist, dass man sagt, man will verschiedene Verfahren basierend auf verschiedenen mathematischen Problemen haben. Also wir haben ja vorhin schon über Codes und Lattices geredet. Es gibt dann auch noch Multivariate und Isogeny-Based. Also eben, dass man verschiedene mathematische Probleme betrachtet, falls irgendwo doch jemand einen Durchbruch haben sollte und eins der Arten der Verfahren brechen kann.
Dass man es dann schnell austauschen kann.
Ja.
Also schnell wahrscheinlich auch relativ, ne?
Genau. Krypto-Agilität ist da so ein Stichwort. Also das heißt, es geht darum, dass man eben die Standards so gestaltet, dass man die Verfahren eben austauschen kann, weil man jetzt ja sowieso einen Wechsel vollziehen muss und dabei eben die Protokolle und Verfahren so anpasst, dass man eben nicht nur an dem einen Verfahren hängt, sondern eben mehrere Optionen hat, wenn denn doch mal eins gebrochen wird.
Echt? Und das kann man ganz schnell austauschen? Also bei Banken und überall?
Das
und
ist die Idee.
Ah, okay.
Es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg, bis wir wirklich da sind. Ne?
Also. Okay, Augen mal schnell zugeschlossen. Wir machen mal schnell weiter. Antonia, eine Idee, an der du auch forschst, auch im Auftrag der Cyberagentur, ne, ist ja Encrypted Computing. Dabei geht es darum, sozusagen mit verschlüsselten Daten zu rechnen. Muss man auch erstmal sozusagen sich auf der Zunge zergehen lassen. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, na, wie soll das denn gehen? Denke ich ein bisschen immer noch. Aber Antonia, vielleicht könnt ihr so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also wir haben jetzt einmal gesagt, wir verschlüsseln Daten. Und jetzt sagt ihr, naja, auch mit den verschlüsselten Daten kann man sogar rechnen. Wie soll denn das gehen?
Das ist natürlich mathematisch schon eine große Herausforderung. Also man fängt da an, sich zunächst eben einfache Operationen anzuschauen. Also wenn ich jetzt zwei Ciphertext einfach addiere und das dann wieder entschlüssel, kommt dann wirklich die Summe der Daten raus. Also das ist mathematisch nicht einfach und gerade kompliziertere Funktionen, am besten Machine Learning Algorithmen, die man dann auf verschlüsselten Daten laufen lassen möchte. Das ist natürlich schon eine recht komplexe Fragestellung und deshalb arbeiten wir ja da drauf, weil das eben spannend ist.
Und geht das schon?
Machine Learning? Nein, das ist jetzt zum Beispiel eines von den konkreten Fragen, mit denen wir uns ja jetzt in dem Projekt oder beziehungsweise Antonia sich jetzt in dem Projekt beschäftigt. Grundsätzlich gibt es sozusagen diese Nachweise, dass es mathematische Verfahren gibt, mit denen man eben auf verschlüsselten Daten rechnen kann. Die haben auch durchaus schon Anwendungsgebiete, wo man sie heute auch verwenden kann. Aber es hängt halt davon ab, wie komplex sind die Berechnungen, die man durchführen will. Und eben das Beispiel maschinelles Lernen, also auf großen Datenmengen sehr, sehr große Analysen durchzuführen. Da würde ich mal sagen, da sind wir heute noch ein gutes Stück davon entfernt. Und das ist ja so die Grundidee hinter diesem Forschungsprojekt, diese Verfahren auch zu verbessern, dass sie dann eben praktisch für diese Anwendungen nutzbar werden.
Datenschützer müssen doch da Riesenfans von sein eigentlich, oder? Wir rechnen mit verschlüsselten Daten.
Ja, also ich hoffe, die Datenschützer sind begeistert, genau. Weil das natürlich der Hauptanwendungsfall, sozusagen die Privatsphäre für Daten zu schützen, also eben sensible Daten, also beispielsweise in der Medizin, also wenn man jetzt maschinelles Lernen können wir ja heute schon. Also ist die Frage, wann wird man denn das auf verschlüsselten Daten machen wollen? Natürlich dann, wenn diese Daten besonders schützenswert sind. Also denken wir einfach an Krankenhäuser, die Patientendaten vielleicht speichern und wir wollen jetzt mit diesen Patientendaten Wissenschaft betreiben, also das heißt Verfahren letztendlich aus der Diagnostik beispielsweise verbessern, dann ist natürlich der Datenschutz ein hohes Gut. Und wenn man jetzt das Ganze mit verschlüsselten Daten machen kann, also das heißt der Server, der letztendlich die Berechnung durchführt, gar nichts erfährt, was sind das eigentlich für Daten? Das hört sich erstmal verrückt an, aber genau das ist im Prinzip möglich. Dann ist eben das Ergebnis von so einem Verfahren ein neuronales Netz und der Server, der das berechnet hat, kennt noch nicht mal das Netz. Also das heißt, nur wenn ich den Schlüssel zu den Daten habe, kann ich letztendlich auch dieses Netz verwenden. Das ist grundsätzlich die Idee und das ist natürlich interessant, wenn die Daten sehr sensibel sind, beispielsweise eben Medizindaten.
Jürgen, erzähl nochmal mehr zu dem Projekt. Was ist, wie viel Geld, wie viel Beteiligte, wie viel Auftragnehmer, wenn du es im Kopf hast?
Das Projekt haben wir eigentlich schon relativ lange sozusagen im Werden. Wir haben erstmal eine Studie ausgeschrieben, weil es eben darum ging, was ist da der Stand der Technik, was sind eigentlich diese Forschungsfragen. Wir haben uns eben dann dafür entschieden, quasi diese Anwendungsfälle vorzugeben. Also das maschinelle Lernen ist eben jetzt ein Anwendungsfall. Bei einem anderen Fall geht es eben darum, nennt sich Private Set Intersection. Das heißt, es geht darum, kann man sich als Set eigentlich eine Datenbank vorstellen. Gehen wir wieder von medizinischen Daten aus. Also wir haben zwei Krankenhäuser und jetzt geht es darum, herauszufinden, gibt es einen Patienten in beiden Datenbanken? Also ich möchte einen Datensatz suchen. Dann müsste ich mit einer heutigen Datenbank einfach personenbezogene Daten austauschen und mit diesem Private Set Intersection kann man eben gemeinsame Datensätze in solchen Datenbanken finden, ohne dass ich eigentlich Informationen über den Inhalt der Datenbank austausche. Also ich finde nur sozusagen die Datensätze, die in beiden Datenbanken vorhanden sind und über den Rest dieser Datenbanken erfahre ich nichts. Also auch wieder etwas, was eigentlich dem Datenschutz dient. Also in dem Projekt haben wir zwei Teams in der Beauftragung, also einerseits Antonia, die das ja auch zusammen mit einer Arbeitsgruppe bei der DLR macht. Hier kann ja Antonia vielleicht noch ein bisschen sagen, was sie konkret tun. Die zweite Arbeitsgruppe ist ein kleines Unternehmen in Clave, die zusammen mit der Universität Aarhus an sogenannter Multiparty-Computation arbeiten. Das sind eben solche Verfahren, wo Multiparty, also mehrere Teilnehmer, die jeweils verschlüsselte Daten haben, Informationen austauschen und darüber sozusagen gemeinsame Berechnungen durchführen können. Das heißt, wir untersuchen zwei verschiedene Ansätze. In Summe liegen wir, glaube ich, so bei 8 Millionen, was wir dann über die gesamte Projektlaufzeit hier investieren.
Genau. Antonia, wer ist bei euch noch im Projekt mit dabei?
Es ist eben eine Gruppe am DLR um Hannes Barth und wir beschäftigen uns gemeinsam eben damit, verschiedene Fully Homomorphic Encryption heißt es, also eben Verfahren, mit denen man eben verschlüsselt berechnen kann, zu entwickeln und verbessern. Also es gibt schon einige, die basieren hauptsächlich eben auf Lattices, auf Gittern, wie der Jürgen vorher auch schon bei den Verschlüsselungsverfahren erwähnt hat. Und auch Ansätze auf codebasierten Verfahren gibt es. Und genau, damit beschäftigen wir uns jetzt und auch mit dem sogenannten Private Information Retrieval, was auch eng verwandt ist mit der Private Set Intersection, das der Jürgen gerade erwähnt hat.
Super. Und das wäre dann auch alles schon quantensicher?
Das wären alles quantensichere
check, schreibe ich mir gerade
Verfahren,
auf.
Genau. Also das ist eben durchaus auch das Spannende daran. Also diese quantensicheren Verfahren, die ermöglichen eben auch durchaus neue Funktionalitäten. Also das ist eben durchaus interessant an der Stelle.
So, jetzt würde ich mal alles, was so Software, Algorithmen ein bisschen beiseite schieben. Lass uns nochmal auf die Hardware gucken, ne? Weil da steckt, glaube ich, auch noch was drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Also inwieweit sozusagen Hardware von Quantentechnologie bedroht ist oder bedroht wird oder wie Quantentechnologien sozusagen helfen, Hardware sicherer zu machen. So habe ich es verstanden, ne? Und dafür muss man einmal was, glaube ich, verstehen, bei dem ich auch erst dachte, wie soll denn das funktionieren? Seitenkanalangriffe. Habe ich im Grundsatz verstanden? Und es hat auch noch jemand anders verstanden.
Seitenkanalangriffe haben das Ziel, an versteckte Informationen zu gelangen, Eigenschaften von Programmroutinen aufzudecken oder kryptografische Systeme physisch zu knacken. Sie sollen Passwörter, Chiffrierschlüssel oder andere sensible Daten auf elektronischen Chips aufdecken. Dafür analysieren sie physische Merkmale des Systems wie Stromverbrauch, elektromagnetische Emissionen oder die zeitliche Abfolge von Rechenvorgängen. Mit Seitenkanalangriffen können Verschlüsselungen umgangen werden. Sie bedrohen deshalb die Vertraulichkeit von Daten.
Hat Sabine das richtig erklärt? Man muss ja bei KI immer aufpassen, ob die das auch richtig macht.
Ja.
Also. Jürgen nicht. Also nochmal für mich in einfachen Worten nochmal. Also weil sozusagen da Mini-Sensoren irgendwas messen und die Hardware sozusagen irgendwas preisgibt, wie sie sich verhält, wie sie da gerade rechnet, wie sie Daten verschlüsselt, können sozusagen Angreifer Rückschlüsse ziehen, was da auf dieser Maschine passiert. Mhm. Das heißt dann ja zweierlei. Solche Angriffe wären auch auf Quantencomputer möglich, nach meinem Verständnis. Ist ja auch nur Hardware. Aber es heißt eben auch, Quantentechnologien oder bessere Sensoren können Angriffe verbessern.
Also ich will vielleicht erstmal mit einem ganz einfachen Beispiel anfangen. Was ist überhaupt so Seiteninformation? Also wenn man jetzt an das Handy denkt, heute entsperren wir unser Handy typischerweise jetzt durch einen Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, aber ein älteres Gerät verwendet man vielleicht irgendwie noch so einen PIN oder so ein Wischmuster. Und gerade bei diesen Wischmustern ist halt ein Beispiel für den Seitenkanal eigentlich sozusagen, das Muster erkennt man ja auf dem Display. Ja? Also das heißt, die Fingerabdrücke von den Fettfingern, also die Fingerabdrücke, selbst wenn ich beim PIN eingebe und das ist immer der gleiche PIN, kann man irgendwo erkennen, wo habe ich gedrückt. Bei dem Wischmuster sieht man im Prinzip ja das Muster auf dem Bildschirm. Also das heißt, wenn das jemand angreifen will, dann guckt er sich letztendlich einfach nur dieses Muster an. Und das ist eine Seiteninformation. Das heißt, ich habe ja gar nicht versucht, diesen Code irgendwie zu knacken, sondern ich gucke mir letztendlich eben etwas an, was beim Eingeben passiert ist. Und dass wir eben so eine Seiteninformation. Für ein technisches System gibt es dann natürlich ganz andere Dinge, die man messen kann. Also das heißt, schon länger kennt man Dinge wie Timing-Attacken. Also das heißt, da geht es darum, dass man eben Zeit misst, wie lange eine Berechnung benötigt, oder man misst die Leistungsaufnahme. Also das heißt, die Leistung, die ein Computer braucht, um eine bestimmte Operation auszuführen, die hängt eben nicht nur von der Operation ab, sondern eben auch von den Daten, die verarbeitet werden. Und ein Teil dieser Daten ist dann eben der geheime Schlüssel, der geheim bleiben soll. Und dann kann man aus einer Analyse dieser Verbrauchsdaten letztendlich einen Rückschluss auf den Schlüssel führen. Also das heißt, die Seiteninformation ist dann eben diese Informationen, was kann ich da messen. Und da gibt es eben durchaus Dinge, die kann man sich im Internet kaufen. Also es gibt solche
Startup-Kits,
die sind natürlich auch zum Teil einfach für die Lehre entwickelt. Also das heißt, da kann ich für 200 Euro im Internet etwas kaufen, womit ich dann zum Beispiel die Verschlüsselung von einem USB-Stick knacken kann. Ja, die meisten USB-Sticks, die man so marktüblich kaufen kann, die jetzt vielleicht eine Hardware-Verschlüsselung haben, die sind eben nicht gegen solche Seitenangriffe geschützt und das kann man sich dann eben mit einem relativ günstigen Gerät tatsächlich quasi knacken. Wir gucken uns eben zwei Seiten an. Das eine ist sozusagen die Physik, also Quantentechnologien verbessern eben auch die Sensoren und dann ist eben die Frage, was hat denn so eine verbesserte Sensorik für Einflüsse auf solche Seitenkanalangriffe? Vielleicht kann ich in Zukunft Dinge messen, so genau messen, dass ich dann gar nicht mehr so genau an das Gerät rankommen muss.
Also gar nicht da dran sein muss, ja.
Genau, das heißt, dass ich einfach diesen Abstand sozusagen vergrößern kann und damit quasi Angriffe fahren kann, die halt heute gar nicht funktionieren. Also das heißt, in der einen Frage ist es tatsächlich, was macht die Physik? Also sind Verbesserungen auf der Sensorik? Was hat das für Einflüsse auf die Seitenkanalangriffe? Und in einem anderen Projekt, das wir jetzt eben demnächst zur Ausschreibung bringen, da geht es dann eben wieder um diese postquantenkryptografischen Verfahren, weil in der Standardisierung natürlich darauf geachtet wurde, dass die eben jetzt sicher sind gegen Quantencomputer, dass sie sicher sind gegen klassische Computer. Aber diese Seitenkanalfrage ist eben noch nicht so stark untersucht. Also da geht es ja darum, wie implementiert man das? Also wie schreibe ich denn den Algorithmus tatsächlich in Software? Wie baue ich den vielleicht auch in Hardware? Und diese Implementierung greift man dann an. Also gar nicht das mathematische Verfahren, sondern letztendlich eben die Implementierung des Algorithmus. Ja, da gibt es eben durchaus noch Forschungsbedarf, die Implementierung auch zu schützen.
Und solche Forschungsergebnisse können ja einerseits dazu genutzt werden, Dinge sicherer zu machen, aber andererseits eben halt, um Dinge auszunutzen.
Ja, also tatsächlich ist das ja so. Das ist erstmal natürlich gedacht für Sicherheitsforscher, die sich eben damit beschäftigen, Sicherheitslücken zu finden. Also Seitenkanäle sind letztendlich Sicherheitslücken. Und natürlich ist es so, wenn man jetzt eine Sicherheitslücke kennt, kann man die natürlich auch für Cyberangriffe nutzen. Trotzdem ist ja die gängige Praxis, solche Dinge dann auch zu veröffentlichen, um eben darauf hinzuweisen, dass man solche Sicherheitslücken schließen muss, ja, weil es nützt ja nichts, diese Sicherheitslücken dann irgendwie geheim zu halten, sondern man muss dann eben an diesen Sicherheitslücken arbeiten. Aber natürlich hast du recht, also es gibt natürlich auch den Nutzen durch Behörden, also beispielsweise Strafverfolgungsbehörden haben natürlich auch ein Problem mit kryptografischen Verfahren und die sind natürlich auch daran interessiert, wie kann man jetzt beispielsweise bei einer Ermittlung irgendwo eine Verschlüsselung von einem Handy umgehen. Ja, und da kann das natürlich auch durchaus einen Durchbruch schaffen, wenn man hier die Kryptoanalyse verbessern kann.
Sind ja Auftraggeber im Zweifelsfall auch von euch? Oder
gehören durchaus zu unseren Auftraggebern. Ja. Genau, also das heißt, wir arbeiten ja für Behörden mit Sicherheitsaufgaben. Dazu gehören letztendlich auch die Strafvermittlungsbehörden.
Und da muss man gesellschaftlich wahrscheinlich nochmal drüber diskutieren, wie man am Ende damit umgeht. nach meinem Verständnis. Das können wir nicht lösen, das könnt ihr nicht lösen.
Ja, oder? Wie gesagt, das ist eine gesellschaftliche, auch politische Diskussion. Behörden haben ja Vorschriften, an die sie sich zu halten haben. Also das heißt, die Frage ist ja dann einfach eher, welche Methoden darf man da anwenden und nicht. Bei uns geht es ja eher erstmal darum zu verstehen, was ändert sich jetzt beispielsweise, wenn neue Quantensensoren entstehen, die dann auch breit verfügbar sind für die Sicherheitsfragen.
Das heißt, ihr erforscht jetzt, wie sozusagen Quantencomputer sicher gegen solche Seitenangriffe oder Seitenkanalangriffe gemacht werden.
Also der Quantencomputer selbst, das ist durchaus vielleicht dann das Thema fürs nächste Forschungsprojekt. Also natürlich hat auch ein Quantencomputer solche Probleme in der Physik sozusagen. Wenn man sich heutige Quantencomputer anguckt, dann werden die auch schon wie Cloud-Systeme betrieben. Also das heißt, verschiedene Parteien können da ihre Algorithmen drauf betreiben. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, quasi solcher Seitenkanäle, wo ich vielleicht von dem einen Algorithmus, den ich ausführe, Rückschlüsse über Informationen vom anderen ziehen kann. Das ist auch für einen Quantencomputer ein relevantes Thema. Jetzt gibt es die Quantencomputer natürlich noch nicht in der Form, dass die jetzt weit in Nutzung sind, aber an die Sicherheit muss man auch heute schon denken. Jetzt aber konkret zur Sicherheit vom Quantencomputer haben wir aktuell noch kein Projekt.
Seitenkanäle. Achte bitte auch auf deine Seitenkanäle, Antonia. Nicht nur auf die Schlüssel, die verloren gehen können. Lass uns bitte sozusagen mal den Blick nochmal weiten, weil was ich mir sozusagen als böswilliger Akteur ja auch ausdenken könnte, ist jetzt, ich sammle mal fleißig Daten, die verschlüsselt sind, lege die beiseite und wenn ich dann einen Quantencomputer habe, rüttle ich so lange, bis ich die sozusagen entschlüsseln kann, problemlos. Glaubt ihr, dass es Akteure gibt, die sowas machen gerade? Könnt ihr nur vermuten, das ist mir schon klar. Und also auf einer Wahrscheinlichkeitsskala von 0 bis 10.
Dass jemand die heutzutage verschlüsselten Daten speichert, um sie dann in 20 Jahren zu entschlüsseln, das glaube ich schon, ja, auf jeden Fall.
Echt, ja?
Ja, also ich meine, so im politischen Zusammenhang kann ich mir da viele Szenarien vorstellen, wo das Sinn macht. Aber letzten Endes auch bei Bankdaten. Also warum sollten jetzt Bankdaten von heute in 20 Jahren nicht mehr interessant sein? Da gibt es ja schon wahrscheinlich eine hohe Korrelation noch. Also kann ich mir schon vorstellen, ja.
Okay, krass.
Also die Vermutung ist naheliegend, dass es tatsächlich gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es wirklich Erkenntnisse dazu gibt, dass es stattfindet. Es macht natürlich keinen Sinn, alle Daten, die im Internet kommuniziert werden, zu speichern. Das sind einfach zu große Datenmengen. Aber letztendlich weiß man da ja auch, wer kommuniziert mit wem. Und dass an der Stelle durchaus eben Daten abgegriffen werden und gespeichert werden, das ist eher wahrscheinlich.
Da müssen wir jetzt schon aufpassen. Sollten wir ohnehin sowieso. Inwiefern uns das gelingt, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Die Forschung, die wir gerade sozusagen umrissen haben, ne? Wollt ihr mal so eine kleine Einschätzung geben, wo da Deutschland und die EU, wie wir in Europa da aufgestellt sind?
Also jetzt zur Kryptographie, ich meine, die Standardisierung läuft ja jetzt hauptsächlich bei der NIST. Das ist jetzt erstmal eine amerikanische Einrichtung, aber eben die Beiträge sind ja international. Antonia hat ja selbst Beiträge, auch zu den Dingen, die jetzt in der Standardisierung schon etwas weiter sind, gab es durchaus auch Beiträge, auch aus Deutschland, aus Europa. Also das heißt, mein Eindruck ist, da ist sehr viel Aktivität da, auch von europäischer, deutscher Seite. Und ja, ich glaube, was die Kryptographie angeht, kann man durchaus sagen, sind wir gut aufgestellt. Die Frage, die mich da, glaube ich, eher bewegt, ist, wie gut sind wir schon in der Umstellung dieser Prozesse? Denn die Verfahren alleine sind es ja nicht, sondern wir müssen eben ganz viele Dinge anpassen, ändern. Und das ist eben ein Prozess, der ja durchaus längere Zeit benötigen wird. Und es ist einfach noch nicht so richtig absehbar, bis wann wird denn der Quantencomputer wirklich zur Gefahr? Ja, es gibt durchaus auch Veröffentlichungen, die nahelegen, dass es gar nicht mehr in so ferner Zukunft ist. Es ist immer noch ein bisschen Kristallkugel lesen. Aber wenn man eben auf der vorsichtigen Seite unterwegs sein will, dann muss man sagen, da ist durchaus Eile geboten. Und eben in dieser Frage, wie gut sind wir in der Umstellung? Ich glaube, da sind wir halt in Deutschland dann doch eher wieder langsam. Also manche Nationen wie China haben das schon wesentlich länger eigentlich auf ihren Fahrplänen, dass diese Umstellung passieren soll. Da tun wir uns jetzt einfach mit unserer Bürokratie, glaube ich, auch schwerer, das in die verschiedensten Bereiche sozusagen zu implementieren.
Antonia nickt, ja?
Ja, also ich sehe das genauso. So in dem NIST-Prozess, da sind wirklich Teams aus Deutschland dabei, auch aus Frankreich, also aus Italien. Also wir arbeiten zum Beispiel auch mit Forschern aus Italien zusammen, Kanada und so weiter. Also da ist Europa recht stark. Aber ja, in der Umsetzung, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Bürokratie hinderlich ist in Deutschland.
Also in der Kryptographie sind wir gut, habe ich jetzt gelernt. Ich habe in der Vorbereitung nochmal parallel geschaut beim Thema Quantentechnologien. Da sind wir in Deutschland stark, sagt das aktuelle Jahresgutachten der EFI, der Expertenkommission Forschung und Innovation, die die Bundesregierung berät. Mit dem Vorsitzenden Uwe Kantner haben wir hier in der Dezemberfolge schon gesprochen im Podcast. Und das neue EFI-Gutachten wünscht sich eine Quantenstrategie und ein Ökosystem dafür in Deutschland. Aber eben bei Quantentechnologien habe Deutschland heute eine international starke Position in der Forschung. Diese Position gilt es nicht zu verspielen, sagen die. Verlinke ich euch alles in den Shownotes. Antonia, Jürgen, lass uns zum Ende kommen. Jürgen, du hast gesagt, es ist gerade so ein bisschen Eile geboten, aber wir müssen vielleicht nicht panisch werden.
In vielen der etwas lässigeren Zivilisationen hat der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis die große Encyclopaedia Galactica als Standardnachschlagewerk inzwischen längst abgelöst. Denn obwohl er viele Lücken hat und viele Dinge enthält, die sehr zweifelhaft oder zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist er dem älteren und viel langatmigeren Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Erstens ist er ein bisschen billiger und zweitens stehen auf seinem Umschlag in großen freundlichen Buchstaben die Worte »Keine Panik«.
Ist das eine Strategie? Bloß keine Panik, aber trotzdem Gas geben oder was?
Gas geben halte ich für tatsächlich notwendig. Es hängt natürlich einfach von der Lebensdauer von Produkten und Systemen einfach ab. Wenn ich heute ein technisches System baue, das auch in 10, 15 Jahren sicher sein soll, dann muss ich ja das schon ein bisschen überblicken können, was für Leistungsfähigkeiten werden wir denn bei Quantencomputern in 10, 15 Jahren haben. Und ich würde vermuten, dann sind wir in der Postquanten-Ära angekommen. Ja, wo ist Eile geboten? Sicherlich dort, wo es eben schon darum geht, dass man solche Daten eben heute vielleicht schon sammeln kann. Das hat ja jeder vielleicht sein eigenes Gefühl dafür, ob er das bedrohlich findet oder nicht. Also das ist, glaube ich, schon auch eine Frage der persönlichen Wahrnehmung. Wie bedrohlich ist dieses Szenario jetzt, dass jemand meine Daten entschlüsseln kann?
Und sag mal, könnte es auch möglich sein, dass ein Land oder eine Weltregion sagt, wir nutzen einen ganz anderen Verschlüsselungsalgorithmus? Also ist es zersplittert oder ist das...
Das hängt natürlich von der Anwendung ab. Wir haben ja viele Anwendungen, die ja durchaus unterschiedliche Protokolle verwenden. In dem, was wir jetzt alltäglich verwenden, ist es letztendlich heute ja eine sehr kleine Anzahl von Verfahren. Natürlich kann man da die auch unterschiedlich sozusagen schlussendlich implementieren. Also die müssen nicht zwangsweise kompatibel sein. Eine Standardisierung dient ja dazu zu sagen, okay, wir machen das möglichst einheitlich, damit eben verschiedene Systeme miteinander zusammenarbeiten können. Und wenn man diese zusammenarbeiten möchte, dann geht es nur über diese Standards. Aber für bestimmte Anwendungen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man natürlich wieder spezifische Lösungen sucht und entwickelt. Das muss jetzt gar nicht mal nur länderspezifisch sein. Das kann also schon für Unternehmen durchaus eine Option sein, zu sagen, okay, nee, wir setzen da auf unsere eigene Technologie und verwenden jetzt keinen Standard. Also dort, wo das nicht unbedingt notwendig ist, dass Systeme interagieren, ist ja der Standard nicht zwingend vorgeschrieben.
Also weil die großen Konzerne, die ballern ja schon gerade wieder, wenn es unter dem Stichwort Quantencomputer ist. Ne? Amazon nennt irgendwie seinen Quantenchip Ocelot, wie diese Raubkatze. Ne? Microsoft hat seinen gerade vorgestellt, der heißt Majorana 1. Das klingt so ein bisschen lustig im Englischen mit Kräuter. Majorana? Also schreibt sich wie Majoran, das ist das Kraut, was hier irgendwie um die Ecke wächst, auf den größten Anbaufeldern hier um die Ecke in Aschersleben. Aber wenn man es Englisch ausspricht, klingt es ein bisschen nach Marihuana, finde ich. Aber ich schweife ab. Also sozusagen, um zum Ende zu kommen, Jürgen, du hast gerade angesprochen, Daten heute schlüsselt, verschlüsseln, die man vielleicht übermorgen lesen kann. Wenn ihr sozusagen heute eine geheime Botschaft an euer zukünftiges Ich schicken müsstet, wie würdet ihr das machen? Ein Zettel auf dem Papier oder gar nicht digital?
Ja, ich bin ja ein Fan von codebasierter Verschlüsselung, vielleicht weil ich so lange an Fehlerkorrektur gearbeitet habe. Und da gibt es ja so ein klassisches Verfahren, deswegen heißt es auch Classic MacElise, also nach dem Erfinder. Also ich würde Classic MacElise verwenden, das war auch ein Vorschlag in der NIST-Standardisierung. Der wird sich jetzt vielleicht nicht, weil er manche Nachteile hat, jetzt nicht so ganz breit durchsetzen. Aber wenn ich persönlich meine Nachrichten verschlüsseln würde, das Verfahren kennt man schon lange, wurde nie gebrochen, dem würde ich vertrauen.
Antonia?
Ja, ich wollte genau das gleiche antworten. Ich stimme da dem Jürgen zu. Tatsächlich ist das Classic MacElise auch vom BSI empfohlen, obwohl es eben von der NIST nicht so stark gehandhabt wird, weil es eben relativ unpraktisch ist. Aber ich würde auch sagen, von der Sicherheit her ist das der konservative Fall. Und genau.
Wie heißt das? Schreibe ich mir auf jetzt.
MacElise.
Classic MacElise.
MC.
Also das Ursprungsverfahren. Ja, Classic wie Classic. Und dann MacElise ist der Name des Erfinders. Also es wurde schon vor 50 Jahren, knapp 50 Jahren.
Da habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Die Projekte der Cyberagentur verlinke ich natürlich in den Shownotes, ebenso wie die Profile von euch beiden. Danke, Antonia Wachter-Zehl von der Technischen Uni München. Ich danke dir, Antonia, dass du dabei warst.
Ja, bitte. Danke für die Einladung.
Und danke, Jürgen Freudenberger von der Cyberagentur. Vielen Dank, dass du hier mit mir zusammen gesessen hast.
Ich danke auch.
Ihr hört uns bei Spotify oder bei Apple oder eben in euren ganz sicheren Podcast-Apps eures Vertrauen. Wie gesagt, abonniert uns da, klickt die Sternchen an, hilft uns alles sozusagen dabei, Menschen sozusagen für das Thema zu begeistern. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Monat am zweiten Donnerstag. Bis dann. Tschüss.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Hallo, mein Name ist Christian Hummert und ich bin der Forschungsdirektor der Cyberagentur. Sie kennen mich schon aus zwei der anderen Podcasts. Im nächsten Podcast reden wir über das Thema Vigilanz und wie wir unsere Gesellschaft besser gegen Cyberangriffe wappnen können.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.